NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Oktober 1981. Der Rücktritt des finnischen Staatspräsidenten Urho Kekkonen.
Kekkonen, Kekkonen.
Die Stimmen der Wahlmänner wurden gezählt.
Kekkonen, 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 Kekkonen.
Am Ende reichte es für Kekkonen. Der konservative Kandidat gewann und übernahm im Februar 1956 das Amt des finnischen Staatspräsidenten.
Ich nehme die Wahl in aller Demut an. Der großen Verantwortung dieses hohen Amtes bin ich mir zutiefst bewusst.
Urho Kekkonen wird das skandinavische Land ein Vierteljahrhundert lang regieren. Kein demokratisch gewählter Staatsführer hat je eine längere Amtszeit bestritten. Erst sein Rücktritt am 27. Oktober 1981, heute vor 30 Jahren, beendete die ungewöhnliche Karriere.
Kekkonen stammte aus einfachen Verhältnissen, hat es auch mal gerne so dargestellt, dass er ein Mann aus dem Volke ist, war aber auch tatsächlich ein höchst intelligenter und rhetorisch begabter Mensch.
Sagt Dr. Jan Hecker-Stampel, Historiker am Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität Berlin. Kekkonen, der Sohn eines Waldarbeiters, wurde im September 1900 in der kleinen Gemeinde Pielavesi geboren. Er wuchs auf in einer politisch bewegten Zeit. Als junger Mann erlebte er die blutigen Geburtswehen Finnlands.
Finnland ist ja ein sehr junger Staat, erst 1917 unabhängig geworden, hatte sich aus der russischen Herrschaft in den Wirren der Oktoberrevolution gelöst.
Aber diese Unabhängigkeit entfachte in Finnland einen brutalen Bürgerkrieg. Kommunisten gegen Bürgerliche, Rote gegen Weiße.
Finnland war zunächst ein gespaltenes Land. Die Kommunisten und die Bürgerlichen trennte ein tiefer Graben.
Der 18-jährige Kekkonen kämpfte für die Bürgerlichen, war aber tief erschüttert von den Gräueltaten auf beiden Seiten. Seit diesen Tagen war er überzeugt, dass nur ein politischer Ausgleich das Land weiterbringen würde.
Kekkonen hat selbst den Bürgerkrieg 1918 miterlebt. Seitdem war sein Traum die Versöhnung von Bürgerlichen und Sozialisten,
schrieb der finnische Publizist Jan Magnus Jansson. Nach dem Ende des Bürgerkriegs studierte Kekkonen Jura und wurde Parlamentsabgeordneter für den konservativen Landbund. Mit dem Gespür für die richtigen Beziehungen betrieb er seine politische Karriere.
Urho Kekkonen war ein Taktiker der Macht, kann man sagen. Er war ein gewiefter Stratege, hatte sich über die Jahre hinweg, bevor er noch politisch aktiv wurde, ein weitreichendes persönliches Netzwerk aufgebaut, als Jurist und Sprecher von verschiedenen Verbänden.
Bei Kriegsausbruch 1939 war Kekkonen finnischer Innenminister und erlebte, wie der junge Staat zum Spielball der Großmächte wurde. Zweimal kämpfte das kleine Finnland gegen die UdSSR, verteidigte sich im Winterkrieg 1939 gegen die sowjetische Aggression und griff dann 1941 als Verbündeter der deutschen Wehrmacht das Nachbarland an. Mit Kriegsende verlor das Land große Gebiete an die Sowjetunion. Die Konsequenz aus dieser Niederlage beschrieb der erste Nachkriegspräsident Paasikivi in einer Rundfunkansprache 1945.
Unsere Außenpolitik darf in Zukunft nie gegen die Sowjetunion gerichtet sein. Und wir müssen unsere Nachbarn im Osten von der Festigkeit dieses Standpunkts überzeugen. Das Wort Erzfeind müssen wir ganz einfach vergessen. Ich glaube, dies wird allmählich die Zustimmung des gesamten finnischen Volkes finden. Wir haben binnen weniger Jahre zwei Kriege verloren und das hat uns einen schlagenden Anschauungsunterricht erteilt.
Finnland hatte die Unabhängigkeit nur wahren können, weil Stalin seine Truppen für den Vormarsch auf Deutschland brauchte. Aber damit war die Gefahr noch nicht gebannt. Die Souveränität hing nach 1945 am seidenen Faden des sowjetischen Wohlwollens.
Die Beziehungen zur Sowjetunion waren für die Finnen also Dreh- und Angelpunkt ihrer Außenpolitik.
Das wusste auch Kekkonen, als er 1956 zum Staatspräsidenten gewählt wurde. Und um das Vertrauen der Sowjetunion zu gewinnen, blieb ihm nur ein Weg.
Es ist mein Lebenswerk, die finnische Politik der Neutralität in die Tat umzusetzen. Für die Erhaltung und Stärkung dieser Politik werde ich bis zu meinem letzten Atemzug kämpfen.
Dieses Versprechen konnte er geben, weil die finnische Verfassung den Staatspräsidenten mit außergewöhnlichen Machtbefugnissen ausstattete. Er allein bestimmte die Richtlinien der Außenpolitik. und Kekkonen wusste, dass er da nicht versagen durfte. Er schrieb:
In Finnland hat die Außenpolitik Vorrang vor der Innenpolitik und sie muss ihn haben. Wenn wir keine Außenpolitik führen, die unseren nationalen Interessen entspricht, dann wird die Frage nach guter oder schlechter Innenpolitik völlig akademisch.
Entlang einer 1300 Kilometer langen Grenze standen sich im Norden des geteilten Europas zwei Staaten mit verschiedenen Gesellschaftssystemen gegenüber. Hier das demokratisch-kapitalistische Land, ihm gegenüber die kommunistische Großmacht. Diese geopolitische Konfrontation verlangte von den Finnen einen Balanceakt, den sie neu erfinden mussten. Kekkonen schrieb:
Als wir im Laufe der Zeit unsere Ostbeziehungen aufgebaut haben, machten wir das ohne Lehrmeister. Ein Vorbild gab es einfach nicht.
Was lag da näher, als sich auf eine eigene urfinnische Errungenschaft zu besinnen? Staatspräsident Kekkonen ließ schwitzen. Seine Privatsauna wurde der ideale Platz, um vertrauensvolle Gespräche zu führen.
Niemand ist dort angespannt oder feindselig. Die Sauna sorgt für Entspannung. Alle fühlen sich wohl und sind Freunde,
sagte Pekka Vilas, Kekkonens Hausmeister. Hier in der Sauna saß der Staatspräsident zusammen mit den Mächtigen der Sowjetunion. Eine Notiz aus seinem Tagebuch:
Gemeinsam mit Kosygin in der Sauna von 20.30 Uhr bis 2.15 Uhr.
Am Ende dieses Saunagangs waren alle Beteiligten einig über einen millionenschweren Auftrag für finnische Bauunternehmen. Es waren informelle Treffen, eine Form der ganz privaten Diplomatie. Kekkonens engster Berater Esa Seppänen erinnerte sich:
Er ging ein hohes Risiko ein. Aber er hatte das Gefühl, dass es wichtiger war, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Das war das Wichtigste bei der Zusammenarbeit mit den Russen.
Der Westen war höchst irritiert von Kekkonens Diplomatie. Die Vorbehalte gingen so weit, dass man Kekkonen verdächtigte, ein bezahlter Agent des sowjetischen Geheimdienstes zu sein.
Westliche Politiker haben Kekkonen sehr kritisch bewertet. Er ging zu sehr auf sowjetische Wünsche ein und erschien fast so wie ein Schoßhund oder ein zu intimer Partner Moskaus. Für die westlichen Politiker war es relativ schwer, diese spezielle Situation, in der Finnland sich im Kalten Krieg befand, zu verstehen, das zu deuten. Und alles, was in dieser schwarz-weißen Welt des Kalten Krieges zu sehr Richtung Moskau tendierte, wurde sehr schnell abgekanzelt.
Kekkonen wusste, dass er sich mit seinen Balanceakten zwischen den Blöcken im Westen wenig Freunde gemacht hatte.
Wir können natürlich keineswegs damit rechnen, dass unsere Neutralitätspolitik ein Modell für die übrigen westeuropäischen Länder sein könnte.
Vor allem das Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland war bis weit in die 70er Jahre kompliziert und angespannt. Dr. Jan Hecker-Stampel:
Finnland hatte ja eine sehr spezielle Politik gegenüber dem geteilten Deutschland. Bis 1973 unterhielt man zu keinem der beiden deutschen Staaten diplomatische Beziehungen.
Dabei gab es zwischen Finnland und der Bundesrepublik rege Handelsbeziehungen. Aber politisch blieben die Staaten auf Distanz und Kekkonen galt in Bonn schlicht als undurchsichtige Figur. Ein Bild, das dem gewieften Diplomaten gelegen kam. Tagebuchnotiz:
Für mich ist diese Meinung des Westens nützlich. Ich muss den Sowjets irgendwie vermitteln, dass ich im Westen als rätselhaft und sogar verdächtig gelte. Das stärkt meine Position gegenüber den Sowjets.
Der konservative Staatspräsident hatte sich viel Kredit in Moskau erarbeitet. Das zahlte sich aus, als sich die internationale Lage beim Bau der Berliner Mauer 1961 zuspitzte. Mit dem Verweis auf die NATO-Marine in der Ostsee sah Moskau seine Sicherheit bedroht und wollte Truppen in Finnland stationieren. Kekkonen überzeugte Chruschtschow, dass dies nur die Kriegspsychose anheizen würde. Die sowjetische Armee blieb zu Hause. Notiz aus dem Tagebuch:
Chruschtschow sagte mir mehrfach, was die Beziehungen zu uns angeht, sind sie ein richtiger Magier.
Wenn es der finnischen Souveränität diente, war Kekkonen auch Opportunist. Er schlug sich dann offen auf die Seite Moskaus. Aus einer Rundfunkansprache im Rahmen der Berlin-Krise 1961, gehalten auf Schwedisch, der zweiten Landessprache:
Es ist eine Tatsache, dass die Sowjetunion besorgt ist über die immer raschere Aufrüstung Westdeutschlands. Und diese Besorgnis ist echt und sehr wohlverständlich vor dem Hintergrund der Geschichte.
Kekkonens Verhältnis zur Bundesrepublik blieb belastet, auch nachdem die sozialliberale Koalition 1969 eine neue Außenpolitik betrieb.
Generell kann man sagen, dass die Brandsche Ostpolitik sehr viel für eine positive Reputation der Bundesrepublik in Finnland getan hat. Im Prinzip blieb aber gerade Kekkonen skeptisch. Es gab in den 70er Jahren sogar Vorwürfe in der Bundesrepublik, seien zu viele nationale bis nationalsozialistische Kräfte im Umtrieb. Das mutete etwas verschwörungstheoretisch an.
Im Gegenzug prägten konservative Politiker und Medien in der Bundesrepublik den Begriff der Finnlandisierung. Er diskreditierte zuerst den Kanzler Willy Brandt, aber er sollte alle treffen, die, wie Kekkonen, im Verdacht standen, den Ausverkauf westlicher Interessen zu betreiben. Es war ein Vorwurf, der auch in Finnland für Verbitterung sorgte. Der Sprecher des finnischen Außenministeriums, Klaus Tyrmit, im Jahre 1975.
Wir sind nicht besonders begeistert über die Verwendung des Vokabels Finnlandisierung. Wir haben den Eindruck, dass die Verwendung dieses Vokabels meistens oder sehr häufig auf fehlerhafte oder unvollständige Vorstellungen über die wirkliche Lage Finnlands gegründet worden ist.
Auch wenn Kekkonen für den Westen stets undurchschaubar blieb, die Bürger Finnlands vertrauten ihrem Präsidenten.
Kekkonen, 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 Kekkonen.
Viermal wurde er in seinem Amt bestätigt.
Kekkonen, Kekkonen.
Und was wenigen Spitzenpolitikern gelang, Kekkonen wurde immer populärer. Hatte er 1956 noch mit dem knappen Vorsprung von 2 Wahlmännerstimmen gewonnen, so siegte er bei der Volkswahl 1978 mit 80%. Die breite Zustimmung galt dabei nicht nur seiner Außenpolitik.
Dennoch war Finnland noch lange Zeit ein gesellschaftlich gespaltenes Land. Und das ist schon ein Verdienst auch Kekkonens, gerade der als ein Einiger der Nation gilt, der zum Beispiel die Kommunisten als Realität anerkannt hat. Anstatt sie zu bekämpfen, hat er sie in die Regierung geholt, sie integriert und sie damit mit zu Trägern der finnischen Gesellschaft gemacht. Das ist ein großes Verdienst, was man von einem zunächst ja dem konservativ-bäuerlichen Lager zuzuordnenden Politiker nicht unbedingt erwarten würde.
Der große, kantige Sohn eines Waldarbeiters verkörperte, was die Finnen gern als Sisu bezeichnen, ein Durchhalten gegen alle Widerstände. Dazu passte auch Kekkonens Selbstinszenierung. Bis ins hohe Alter ließ er sich beim Joggen und beim Skilanglauf filmen. Aber auch seine Kräfte waren begrenzt. Die Ärzte rieten zum Rücktritt und so endete am 27. Oktober 1981 die längste Amtszeit eines demokratischen Präsidenten. Rund 5 Jahre später starb Urho Kekkonen. Da vermittelten auch die westlichen Medien ein anderes Bild von ihm.
Finnland nimmt Abschied von einem großen Staatsmann. Urho Kekkonen hat die Geschicke seines Landes seit dem Zweiten Weltkrieg bestimmt, wie kein anderer. Kekkonen wurde der Architekt der finnischen Neutralität. Sein Name gilt heute als Symbol für eine Politik, die versuchte, nicht nur Finnland, sondern ganz Europa aus der starren Konfrontation zwischen Ost und West herauszuführen, hin zur Verständigung und Zusammenarbeit.
Kekkonens Nachfolger suchten auch nach dem Ende des Ost-West-Konflikts immer noch den engen Kontakt zum großen Nachbarn Russland. Aber jetzt war das Land von den Zwängen des Kalten Krieges befreit und so öffnete sich für Finnland die Tür nach Europa. Dr. Jan Hecker-Stampel.
Wenn die Finnen gekonnt hätten, hätten sie schon seit den 50er Jahren an der europäischen Integration teilgenommen. Diese Distanz zu den Institutionen der westlichen Welt war für die Finnen sehr schmerzhaft. Der finnische Beitritt zur EU 1995 wurde als eine Heimkehr nach Europa empfunden, als ein endlich Ankommen in dem Bezugsrahmen, in dem man sich immer schon gesehen hatte.
Finnland vollzog diese Schritte als souveräner Staat, auch ein Verdienst Kekkonens und seines Eigensinns, des Sisu, des Vertrauens auf die eigene Stärke oder, um es mit Kekkonens Worten zu sagen,
niemand anders pustet uns den Brei auf dem Löffel. Und wenn wir es nicht selber tun, dann kann uns der Mund zu Fetzen verbrennen.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an den finnischen Staatspräsidenten Urho Kekkonen, der am 27. Oktober 1981 von seinem Amt zurücktrat. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.